Kontrastprogramm. Wenn die Vase da voll ist, dann wird das hier auch vernünftig beleuchtet. Ja. Magst du mir das Freiheitsbild noch mal ganz kurz geben? Genau. Die Freiheit nehme ich mir. Ich weiß nicht, was ihr so verbindet mit dem Wort Freiheit. Das Erste, was mir eingefallen ist, oder zwei von denjenigen, die mir als Erstes eingefallen sind unter dem Begriff der Freiheit, ist einmal die Freiheitsstatue, die ja Symbol dafür ist, dass sich eine Gruppe von Menschen unabhängig von ihrem bisherigen Staat oder ihrer bisherigen Autorität gemacht haben. Ihr Leben selbst in die Hand genommen haben, neues Regelwerk für die ganze Gesellschaft eigentlich auf die Beine gestellt haben. Und das andere, was mir immer einfällt, ist ein Film. Ich habe diesmal keinen Filmausschnitt mitgebracht. Der Film heißt Braveheart. Der ist ziemlich blutig. Es geht um den Freiheitskampf der Schotten von den Engländern. Wo letztendlich der Hauptcharakter sein Leben dafür lässt, in Freiheit zu leben oder sich nicht beherrschen oder unterdrücken zu lassen. Freiheit. Freiheit ist ein hohes Gut, sagt man ja auch so schön. Und frei sein möchte doch irgendwie jeder. Frei sein, nicht gebunden, nicht gefangen, nicht unterdrückt, nicht fremdgesteuert. Freiheit bedeutet für uns meistens, wenn wir dieses Wort so verwenden, der Gedanke, ich kann tun und lassen, was ich will. Dann bin ich frei. Schwierig wird es an der Stelle, wo wir anfangen, das zu leben. Frei sein wollen ist das eine, Freiheit zu leben ist das andere. Und Freiheit leben ist einfach, solange es nur um mich geht. Spätestens, wenn wir zu zweit sind, wird das mit der Freiheit schon ein bisschen schwieriger. Solange wir einer Meinung sind, ist frei sein überhaupt kein Problem. In dem Augenblick, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, geraten wir da doch sehr schnell an unsere Grenzen. Meine Freiheit endet da, wo die Freiheit des anderen beginnt. Oder umgekehrt, die Freiheit des anderen endet da, wo meine Freiheit beginnt. Das ist mir natürlich so rum viel lieber. Aber wir merken schnell, Gemeinschaft, Miteinander, Gesellschaft und Freiheit sind gar nicht so einfach miteinander unter einen Hut zu bringen. Wenn wir nochmal zurückgehen zu der Freiheitsstatue, da haben sich Menschen befreit von einer Regierung, einem Land, einem Lebensstil vielleicht sogar, und haben sich einen neuen Ort gesucht, wo sie ihre Regeln selber neu gestalten können, und dann guckt man ein paar Jahre weiter und schon kloppen die sich wieder. Sind so unterschiedlicher Meinung, dass sie Krieg gegeneinander führen. Und schon ist wieder vorbei mit der schönen Freiheit, für die sie sich auf den Weg gemacht haben. Ich möchte gerne frei sein. Ich merke, Freiheit zu leben hat seine Begrenzungen. Wie werde ich denn jetzt frei? Es gibt Dinge in meinem Leben und in meinem Umfeld, auf die habe ich gar keinen oder nur sehr begrenzten Einfluss. Dinge, die kann ich nicht ändern. Die sind einfach so, wie sie sind, und da habe ich keinen Einfluss drauf. Nehmen wir mal an, ich werde meiner Freiheit beraubt und ins Gefängnis gesteckt. dann habe ich erstmal relativ wenig Einfluss darauf, wieder aus dem Gefängnis rauszukommen und in Freiheit zu leben. Könnte man auf viele Lebensbereiche anwenden. Nehmen wir an, ich bin Arbeitnehmer, ich habe einen Arbeitgeber. Ich habe aber morgen keine Lust zur Arbeit zu gehen, ich hätte lieber meine Freiheit. Dann kann es ganz schnell passieren, dass mein Arbeitgeber mir meine Freiheit einschränkt, indem er mich kündigt und ich kein Einkommen mehr habe und deshalb meine Freiheit nicht mehr so gestalten kann, wie ich es gerne möchte, weil mir das Geld fehlt. Nicht alle Umstände und Gegebenheiten lassen sich einfach ändern, damit ich so frei sein kann, wie ich gerne sein möchte, also mit anderen Worten tun und lassen kann, was mir Spaß macht. Nun, wenn ich auf diese Art und Weise Freiheit nicht leben kann, gibt es dann vielleicht einen anderen Weg? So ein Stück finde ich das in diesem Film Braveheart wieder. Wie gesagt, der Krieg Unabhängigkeit Schottlands von den Engländern. Die Schotten waren in diesem Film nicht so wirklich frei, wenn man es mal so betrachtet. Sie mussten darum kämpfen, nicht mehr den Regeln der Engländer gehorchen zu müssen. Sie mussten was investieren. Ich glaube nicht, dass ihnen das gefallen hat oder Spaß gemacht hat. Eine ganze Reihe von ihnen haben das Leben dabei verloren. Und am Ende, wie ich schon erwähnt habe, stirbt sogar der Hauptcharakter. Interessanterweise stirbt er mit dem Wort Freiheit auf den Lippen. Der war nicht frei, der war gefangen. Der lag gerade auf dem Schafott. Wusste, dass er sein Leben jetzt verlieren würde. Und doch macht er die Aussage, ich bin frei. Das zeigt mir, Freiheit wird nicht unbedingt bestimmt von äußeren Umständen. Freiheit findet in meinem Innern statt. In dem Erhalten und Leben meiner Überzeugung. Freiheit findet in meinem Geist statt. Ganz frei ist niemand, wenn man es so nimmt. Weil immer irgendein Drumherum, irgendein Umstand im Weg steht. Was erlebe ich also tatsächlich letztendlich als Freiheit? Frei bin ich, wenn ich zu meinen Überzeugungen stehen kann. Frei bin ich, wenn ich mich in meinen Beziehungen geliebt weiß. Ich weiß leider nicht mehr, wie der Autor hieß. Ich habe vor Jahren mal ein fantastisches Gedicht über Freiheit gelesen. Das endete mit folgendem Satz. Jetzt, wo ich frei gemacht bin, wo meine Ketten gelöst sind, ich nicht mehr gefangen bin, bin ich endlich frei zu tun und zu lassen, was der, der mich liebt, will. Interessant, oder? Die Aussage war nicht, ich bin endlich frei zu tun und zu lassen, was ich will, sondern ich bin befreit dazu, zu tun und zu lassen, was jemand anderes will, wissend, dass er mich liebt und Gutes für mich will. Dann bin ich frei, das zu tun. Wenn ich weiß, mein Gegenüber will das Beste für mich, dann kann ich doch gerne und fröhlich und glücklich das tun, was er mir sagt. Ich fühle mich dadurch plötzlich nicht mehr eingegrenzt. Oh nein, jetzt muss ich das auch noch tun. Oder jetzt darf ich dies nicht mehr tun. Jetzt muss ich dies lassen und das tun. Und sondern der ist für mich. Und das, was er mir sagt, hilft mir und ist gut für mich. Und ich bin frei, mich zu entscheiden, das zu tun. Ich bin gewissermaßen in eine Freiheit hineingeliebt. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass unser Mangel an Freiheit eigentlich viel mehr in uns selbst liegt, als wir denken. Und gar nicht so sehr von den äußeren Umständen herkommt. Jesus hat mal gesagt, dass Wahrheit frei macht. Da kann man philosophisch lange drüber grübeln. Pontius Pilatus hat das auch gemacht. Der hat nämlich gleich zurückgefragt, was ist denn Wahrheit? Ja, was ist denn Wahrheit? Wenn die Wahrheit frei macht, was ist denn Wahrheit? Ja, naja, es gibt ein paar Sachen, die sind irgendwie Fakten und festgelegt. Wahr ist zum Beispiel, dass im Moment draußen die Sonne scheint. Das befreit mich jetzt nicht sonderlich. Was ist denn Wahrheit, die frei machen könnte? Ich glaube, es gibt nur eine Wahrheit, die wirklich frei macht. Und diese Wahrheit lautet: Gott liebt Menschen. Und das hat er schon von Anfang an gezeigt. Und diese Wahrheit immer wieder auch vor Augen zu haben, ist das, was mich freisetzt. Gott liebt Menschen, ja? Soweit die Theorie. Woher weiß ich, dass das wirklich so ist? Woher weiß ich, dass das Wahrheit ist? Nun, das weiß ich, weil Gott einen Schritt auf mich zugemacht hat, als ich noch gar nichts von ihm wollte. Ich wollte nichts von ihm wissen. Ich brauchte oder meinte auch nichts mit ihm zu tun haben zu müssen. Und ich denke, das gilt für die meisten Menschen so, dass sie erstmal losgehen mit der Überzeugung, ich kriege das schon hin. So startet man sein Leben. Und Gott hat nicht darauf gewartet, bis es endlich so weit ist, dass wir merken, so frei, wie wir sein wollen oder sein möchten, sind wir doch nicht. So lange hat er nicht gewartet, sondern er hat von vornherein die Tür aufgemacht zur Freiheit und hat Jesus Christus als seinen Sohn, als Gott auf diese Erde gesandt, damit er uns mit Gott versöhnen kann. Und dafür hat Jesus sein Leben gelassen. Wie kann man noch stärker oder deutlicher Liebe zeigen? Im Römerbrief beschreibt Paulus das in der Form, dass er sagt, er gab sein Leben, als wir noch Sünder waren, als wir noch schuldig waren, als wir mit Gott noch nichts zu tun haben wollten, noch nichts von ihm wussten. Da hat er sich schon auf den Weg gemacht. Es ist keine Reaktion Gottes auf irgendwas, was wir tun oder wer wir sind oder was wir geleistet haben, sondern es ist eine, Gott geht in, tritt in Vorleistung und gibt seine Liebe schon mal. Und die steht schon bereit. Das ist Wahrheit. Gott liebt Menschen. Wenn ich weiß, dass Gott mich liebt, dann bin ich frei. Dann bin ich frei, endlich zu tun und zu lassen, was er will. Und ich weiß, dann ist das gut für mich. Es gibt ein zweites, neben Wahrheit macht frei. Das habe ich überschrieben, Vergebung macht frei. Dazu lese ich einen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 18, Abvers 23. Deshalb ist es mit dem Reich, das der Himmel regiert, wie mit einem König, der von seinen Dienern Rechenschaft verlangte. Gleich am Anfang brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit seiner Frau, den Kindern und dem ganzen Besitz zu verkaufen, um die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat ihn auf Knien: Herr, hab Geduld mit mir, ich will ja alles bezahlen. Da bekam der Herr Mitleid. Er gab ihn frei und erließ ihm auch noch die ganze Schuld. Doch kaum war der Diener zur Tür hinaus, traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte: Bezahl endlich deine Schulden. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und bat ihn: Hab Geduld mit mir, ich will ja alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, bis er ihm die Schulden bezahlt hätte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn rufen und sagte zu ihm: Was bist du für ein böser Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du nicht auch mit diesem anderen Diener Erbarmen haben müssen, so wie ich es mit dir gehabt habe? Der König war so zornig, dass er ihn den Folterknechten übergab, bis er alle seine Schulden zurückgezahlt haben würde. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Hier kommen ein paar Elemente zusammen, die mit Freiheit zu tun haben. Ich bin nicht frei, wenn ich Schulden habe. Kennt ihr vielleicht. Wenn ihr schon mal Schulden hattet oder habt, dann seid ihr nicht frei, sondern ihr seid in einer Pflicht gegenüber dem Schuldner. In diesem Fall geht es so weit, dass, wenn die Schuld nicht beglichen werden kann, man ins Gefängnis kommt. Das zeigt uns das Gleichnis hier, also dieses Beispiel. Man könnte es auch übertragen und so verstehen: Wer Schuld hat, ist gefangen. In oder durch diese Schuld. Wenn ich jemandem anderen gegenüber schuldig bin, in irgendeiner Form, und das muss nicht nur materiell sein, das muss sich nicht nur irgendwie in Geld oder Kreditbriefen oder sonst irgendwas ausdrücken. Es kann jeder Bereich meines Lebens sein. Dann setzt mich das gefangen. Vor allem, wenn ich die Schuld nicht begleichen will oder begleichen kann. Ein Weg aus Schulden heraus ist, Schulden zu bezahlen oder zu begleichen. Dann komme ich gar nicht erst ins Gefängnis. Sich auf den Weg zu machen, um Wiedergutmachung zu leisten, ist durchaus ein biblisches Prinzip. Finden wir sogar schon im Alten Testament, in den Gesetzestexten, in Mose, da wird ganz klar festgestellt: Wenn du jemanden das und das tust, dann bist du schuldig dafür, das und das zu leisten. Ganz klar geregelt. Und dann ist die Sache auch vom Tisch. Also es ist nicht so nach dem Motto: Ja, du hast zwar Wiedergutmachung geleistet, aber damals hast du ja Punkt, Punkt, Punkt. Nein, wenn Wiedergutmachung geleistet ist, ist die Sache vom Tisch. Wenn man einen Ausgleich für die Schuld gezahlt hat und gegeben hat, ist die Sache vom Tisch. Nach alttestamentlichem Gesetz hätte kein Richter gesagt: Ja, aber du hast ja damals, sondern der hätte sich das angeguckt, gesagt, das war die Schuld, das ist die Reparationszahlung oder die Schuldbegleichung mit inklusive Wiedergutmachung, alles okay ist, so wie es vorgeschrieben ist, was wollt ihr hier bei mir? Hier braucht keiner mehr klagen. Und so ist es auch mit Schuld, auch im Zwischenmenschlichen. Ich kann durchaus auch Schuld begleichen, indem ich hingehe und sage, ich möchte das, was ich getan habe, wieder gut machen. Und das dann auch ganz praktisch, wenn es praktisch in praktischer Form möglich ist, praktisch tun. Wenn es nur eine mündliche Verbindlichkeit ist, das dann eben entsprechend ausdrücken. Hätte in unserem Gleichnis hier der Mann mit den 10.000 Talenten seine Schuld in dem vereinbarten und festgesetzten Zeitraum bezahlt, wüssten wir von der Geschichte nichts. Es wären überhaupt keine Probleme da gewesen. Aber so ist es nicht. Er kann seine Schuld nicht bezahlen, aus welchen Gründen auch immer, was auch immer dahinter steckt. Und die ganz klare Konsequenz daraus ist Gefangenschaft. Ja, also seine Familie und sein Besitz wird erstmal verkauft. Wenn er die Schuld nicht begleichen kann, muss er den Rest absitzen. Kommt ins Gefängnis. Was macht derjenige? Er bittet um Aufschub. Wenn ich das übertrage, gehe ich jetzt mal auf die Schiene von Vergebung. Er bittet um Vergebung. Aufschub, Vergebung. Das kommt immer ein bisschen drauf an, worum es geht in der Schuldfrage. Wenn es darum geht, sich einfach nur für irgendwas zu entschuldigen und das mündlich zu machen, ist ein Aufschub irgendwie eine doofe Idee, oder? So, ach übrigens, ich weiß, ich habe dir echt wehgetan, ich entschuldige mich später. Passt irgendwie nicht, oder? Ist ganz klar. Auf der anderen Seite, wenn es darum geht, tatsächlich in irgendeiner Form Wiedergutmachung zu leisten, kann man auch sagen, ich kann das im Moment nicht, lass uns einen Plan erstellen, wie und wann, zu welchem Zeitpunkt wir das möglich machen können. Oder eben man geht hin und sagt, ich kann das nicht bezahlen, kannst du mir meine Schuld erlassen? Ich kann das nicht wiedergutmachen, was ich getan habe. Ich kann es nicht wieder in Ordnung bringen. Ich gehe hin und bitte darum, dass der andere mir vergibt. Ist auch ein Schritt, den man tun kann und tun sollte, um aus diesem Gefängnis von Schuld und Schulden rauszukommen. In unserem Gleichnis ist der König hier, der Herr, einverstanden und er sagt, okay, ich erlasse dir deine Schuld. Freiheit. Freiheit. Was muss das für eine Erleichterung für den Mann gewesen sein, nachdem es eben noch hieß, deine ganze Familie wird in Sklaverei verkauft, dein Besitz ist weg und es reicht wahrscheinlich immer noch nicht, du kommst auch noch ins Gefängnis. Und er sagt ja eigentlich, er sagt gar nicht, erlass mir meine Schuld, sondern er sagt nur, warte noch, ich will es ja bezahlen. Und er kriegt noch viel mehr. Frei, weil ihm vergeben wird. Wie gesagt, ein Weg zur Freiheit wäre auch gewesen, die Schuld zu begleichen. Zweiter Weg ist Freiheit durch Bitte um Vergebung und zugeteilte Vergebung. Dann kommen wir zu dem zweiten Element dieses Gleichnisses. Und es ist natürlich auch, man hat das Gefühl, das ist ja so richtig an den Haaren herbeigezogen, der kommt gerade aus dem Gerichtssaal und trifft jetzt auch noch ausgerechnet einen, der ihm noch Geld schuldet. Sowas aber auch. Aber manchmal ist das ja tatsächlich so, oder? Du kommst gerade irgendwie aus irgendeiner Nummer raus, deine Schuld ist dir vergeben und du triffst auf jemanden, der dir so richtig an Karren gefahren ist. Oder der dir noch was schuldet. Und das Erste, was ist, ach, der jetzt. Der sollte sich dringend mal entschuldigen. Der muss die Sachen in Ordnung bringen, die er mir gegenüber getan hat. Und solange er das nicht macht, lasse ich ihn ins Gefängnis werfen. Oder anders formuliert, ich halte ihn gefangen in seiner Schuld. Es ist auch interessant, wenn jemand an mir schuldig wird, liegt es in meiner Hand, ihn in dieser Schuld gefangen zu halten oder ihn freizulassen. Es liegt absolut in meiner Hand, ob ich sage, ich erlasse dir deine Schulden, ich vergebe dir, ich lasse dich da raus. Und auch an der Stelle nochmal wieder, und ich werde nicht müde bei diesem Thema, das immer wieder zu sagen, weil wir Menschen dazu tendieren, ein Permanentgedächtnis, ein Dauergedächtnis, was Schuld anderer an mir betrifft, zu haben. War ein komplizierter Satz, oder? Also mit anderen Worten, es fällt uns sehr, sehr schwer zu vergessen, dass jemand anderes an uns schuldig geworden ist, uns verletzt hat, uns irgendwie quergekommen ist. Es liegt in meiner Hand, diesen Schuldbrief, ich nenne es mal so, wenn man das schriftlich festgehalten hätte, hätte man irgendein Papier dazu, einen Kreditvertrag, was auch immer, den zu zerreißen und zu entsorgen. Und zwar so zu entsorgen, dass man ihn nicht mal mehr mit Tesa wieder zusammenkleben kann. Denn auch das machen wir gerne und leicht und schnell. Ich habe vorhin gesagt, wenn man eine Sache, die ausgeräumt ist, vor den Richter bringen würde, dann wird er sagen, wieso? Das habt ihr doch miteinander geklärt. Ja, es ist Ersatz geleistet worden, Wiedergutmachung geschehen oder tatsächlich eben Vergebung ist ausgesprochen worden. Was wollt ihr jetzt noch mit dieser Schuldfrage bei mir? Es liegt in meiner Hand, dem anderen Freiheit zu schenken, indem ich vergebe. Und zwar so vergebe, dass ich es nicht wieder rauskrame. Nicht wieder zusammenflicke. Nicht nochmal wieder sag, ja, aber damals hatten wir doch dieses Papier und du weißt doch, Punkt, Punkt, Punkt. Sondern einfach zu sagen, es lässt sich ja nicht ganz aus dem Gedächtnis tilgen, einfach zu sagen, das, was gewesen ist, ist gewesen. Und es ist vorbei. Nun, dieser Diener hier, dem so viel erlassen wurde, der mag diesen Schritt einfach nicht tun. Der besteht auf seinem Recht, dem anderen seine Schulden vorzuhalten und zu sagen, das musst du bezahlen. Interessant ist ja, dass er wirklich das Recht dazu hätte, oder? Der andere schuldet ihm 100 Talente. Vielleicht hat er das sogar schriftlich, weiß ich nicht, oder Zeugen oder was auch immer. Natürlich kann er sagen, du musst mir das bezahlen. Er hat absolut und hundertprozentig das Recht dazu. Er entscheidet sich, den anderen nicht freizugeben, sondern zu sagen, du musst mir das bezahlen. Das hat zwei Konsequenzen. Die erste Konsequenz ist, dass derjenige, der ihm was schuldet, im Gefängnis landet. Der ist nicht frei. Es hat aber noch eine weitere Konsequenz, die sich dann sofort zeigt. Derjenige, der nämlich ihm die Schuld behält, ist auch nicht mehr frei. Der kommt ins Gefängnis. Jetzt muss man das Gleichnis an der Stelle natürlich ein bisschen dehnen, sage ich jetzt mal so, weil der König ihm natürlich seine Schuld wieder auferlegt und sagt, also unter den Umständen, wie du dich verhältst, nehme ich mein Angebot, dir deine Schuld zu erlassen, zurück. Könnte man ja sagen, steht er nicht zu seinem Wort? Was ist das denn für einer? Warum macht er das? Nun, es hat einen ganz einfachen Grund. Es zeigt durch dieses Gleichnis, dass wenn ich anderen nicht vergebe, wenn ich nicht bereit bin, anderen Schuld zu vergeben, dass ich selbst in Gefangenschaft gerate. Ich binde mich selbst in dieser Unvergebenheit. Menschen, die nicht vergeben, verbittern. Wenn du über Zeitraum jemanden immer wieder etwas nachträgst, selbst wenn du das Recht dazu hast, weil er wirklich schuld an dir ist, du selbst bringst dich ins Gefängnis von Bitterkeit, von Enttäuschung, von Frustration, von Unvergebenheit. Du blockierst dich in dieser Beziehung und du blockierst dich auch für andere Beziehungen. Menschen, die das tun, fangen an, negativ zu reden und beeinflussen ihr Umfeld entsprechend. Niemand ist gerne mit jemandem zusammen, der immer nur über andere meckert und ihnen noch das vorhält, was vor Jahren mal gewesen ist. Es liegt in meiner und in deiner Hand, anderen Menschen Freiheit zu schenken, indem ich ihnen vergebe. Und wenn du das tust, befreit es dich selbst. Du bist plötzlich frei zu sagen, hey, ich muss dem das gar nicht mehr hinterhertragen. In gewisser Weise trägst du die Schuld, die der andere an dir hat, immer mit. Du schleppst sie ihm hinterher. Was für eine Befreiung, wenn du diese Schuld, dass sie das Hinterherschleppen, endlich sein lassen kannst, das Ding einfach ablegst und sagst, ich brauche das gar nicht mehr tragen. Das macht frei. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Satz, die Freiheit nehme ich mir. Hört man ja hin und wieder mal, dass jemand das sagt. Ach, die Freiheit nehme ich mir, dies oder jenes zu tun. wissend, in den meisten Fällen, wenn dieser Satz gebraucht wird, ist es irgendwie grenzwertig. Ich nehme mir eine Freiheit, die mir eigentlich nicht wirklich zusteht. Oder die vielleicht dann an dieser Stelle tatsächlich die Freiheit eines anderen begrenzt oder eingrenzt. Ist mir jetzt egal. Ich nehme mir diese Freiheit einfach. Die Freiheit nehme ich mir. Ich habe Neuigkeiten für dich. Freiheit kann man sich nicht nehmen. Freiheit kann nur ein Geschenk sein. Ein Geschenk, das man empfangen kann, wenn es einem gegeben wird. Und ein Geschenk, das man geben kann. Freiheit kannst du dir nicht nehmen. Freiheit, die du dir einfach nimmst nach dem Motto, die Freiheit nehme ich mir, wird dich immer binden. Gott schenkt uns Freiheit. Freiheit, seiner Liebe zu folgen. Freiheit, seine Wege zu gehen. Freiheit, seine Werte zu leben. Freiheit, die uns von innen heraus befreit, weil sie uns immer wieder sagt, ich liebe dich. Ich bin für dich. Freiheit, die uns entfaltet und uns hilft, andere zu lieben und sie freizusetzen. Freiheit, die nicht erkämpft werden muss, sondern Freiheit, die geschenkt ist. Lass dich von dieser Freiheit, von der Vergebung, die Gott für dich hat, beschenken. Und nimm sie mit und schenk sie weiter an jeden Menschen in deinem Umfeld. Amen. Ich danke dir dafür, Jesus, dass du jeden von uns, jeden, der sich dir zuwendet, mit dieser Freiheit beschenkst, weil du uns liebst. Du beschenkst uns mit deiner Vergebung. Du misst nicht nach, wie viel Schuld ist da, und du hältst uns das auch später nicht mehr vor und sagst, ja, aber weißt du noch, damals warst du auch und so weiter und so fort, oder hast du auch, sondern du sagst einfach, weißt du was, das ist vorbei. Ich habe dir vergeben. Und damit setzt du uns frei, Herr, dafür danke ich dir. Ich bete darum, dass diese Freiheit auch wirklich in uns Fuß fasst und Gestalt gewinnt, dass wir nicht sind wie dieser Diener, dem so viel Schuld erlassen wird und der zur Tür rausgeht und nichts von der Gnade und Barmherzigkeit verstanden hat, die ihm gerade entgegengebracht wurde, die er empfangen hat. Bete, dass du unsere Herzen einfach nochmal ganz neu damit berührst, wie viel du uns geschenkt hast, und dass es uns frei macht, andere zu beschenken, andere freizusetzen, anderen zu vergeben, Schuld zu erlassen. Das hast du für uns getan, und auf diesem Weg wollen wir selber auch gehen. Amen.